HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Nur am Machterhalt interessiert. Der Vatikan stoppt den synodalen Rat, bei dem zukünftig Bischöfe und Laien die Geschicke der Kirche beraten und entscheiden sollen. Bewertungen dazu gibt es in einem Gespräch mit der Erfurter Dogmatikerin Julia Knob. Und das Sonntagsthema, zwei Tage nach dem Holocaust-Gedenktag, widmet sich der Kraft der Erinnerung. Unter anderem mit einem Beitrag über die jüdischen Bittbriefe an den Papst. Ein wichtiger Archivfund aus der Nazizeit. Außerdem fragen wir Abraham Lehrer vom Zentralrat der Juden, wie es weitergeht mit den Holocaust-Erinnerungen, wenn die Zeitzeugen fehlen. In dieser Woche haben die deutschen katholischen Bischöfe wieder einmal Post aus Rom bekommen. Wieder einmal gab es ein Stoppschild für den synodalen Weg, das laufende Reformprojekt der katholischen Kirche in Deutschland. Bevor wir darüber sprechen und das im Gespräch mit Julia Knob bewerten, wollen wir erstmal die Fakten zusammentragen mit Hilfe von meiner Kollegin Inga Kreusch. Inga, das ist ja alles nicht so ganz leicht zu verstehen, was da zwischen den römischen Spitzen und den deutschen Bischöfen gerade an Konfliktstoff in der Luft liegt. Deshalb zunächst mal ganz schrittweise vorne angefangen. Wer hat da an wen geschrieben?
Ja, es ist Post gekommen aus Rom von den drei Kardinälen, genauer gesagt dem Kardinalstaatssekretär, dem Chef der Glaubenskongregation und dem Chef der Bischofskongregation. Die drei haben den Brief verfasst.
Was steht im Wesentlichen drin?
Sie lehnen darin den sogenannten synodalen Rat ab, weil so ein synodales Gremium die bischöfliche Autorität untergraben würde. Sie sagen, weder der synodale Weg noch ein von ihm eingesetztes Organ noch eine nationale Bischofskonferenz seien befugt, ein solches Gremium einzurichten.
Also es geht nicht darum, dass Rom jetzt direkt den laufenden synodalen Weg abwürgen will, kurz vor der letzten Sitzung jetzt Anfang März in Frankfurt, sondern die Kritik richtet sich dezidiert gegen den sogenannten Synodalen Rat. Ja, was ist das genau?
Ja, der Synodale Rat ist ein geplantes Gremium hier in Deutschland, bei dem Bischöfe und Laien drin sitzen sollen. Gemeinsam sollen sie über aktuelle Themen und mögliche Reformen in der katholischen Kirche hier in Deutschland beraten und gemeinsam Entscheidungen treffen. Ähnlich ist das bereits jetzt beim Synodalen Weg. Da sind ja auch Laien und Bischöfe gemeinsam unterwegs. Und der Synodale Rat soll diese Zusammenarbeit von Bischöfen mit Laien eben dauerhaft einrichten.
Also da gibt es jetzt ein Stoppschild. Wie hat denn die Deutsche Bischofskonferenz darauf reagiert?
Der Limburger Bischof Georg Betzing, der derzeit auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist, hat direkt reagiert und will trotz des Neins aus Rom am Synodalen Rat festhalten. Gerade hier in Deutschland hält er es für nötig, sich gemeinsam zu beraten und zu entscheiden. Und das bischöfliche Amt sieht er dadurch nicht geschwächt, sondern im Gegenteil gestärkt. Ähnlich hat sie auch die Vorsitzende Dr. Irme Stetter-Karp geäußert und Betzing den Rücken gestärkt. Sie hat auch betont, die überwältigende Mehrheit der deutschen Bischöfe hält am synodalen Weg fest.
Warum ist es, Inga, denn eigentlich zu diesem Brief gekommen?
Der Brief ist ein Antwortschreiben auf eine Anfrage von 5 deutschen konservativen Bischöfen. Neben Kardinal Wölki aus Köln waren 4 bayerische Bischöfe beteiligt. Sie wollten wissen, ob sie bei den Vorbereitungen für den Synodalen Rat mitmachen dürfen oder mitmachen müssen. Jetzt haben sie Gewissheit, dass sie in ihren Vorbehalten von Rom unterstützt werden.
Nicht ganz einfach, das alles nachzuvollziehen. Danke, Inga Kreusch, für diese kurzen Informationen. Aber es zeigt auf jeden Fall, die Kirchenspitze in Rom will nicht, was die Mehrheit der deutschen Bischöfe und die Mehrheit der Laien in Deutschland wollen. Ja, was heißt das nun und was bedeutet das? Darüber spreche ich jetzt mit Julia Knob. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt und selbst eine von 220 Delegierten beim Synodalen Weg. Ich habe sie gefragt, wie geschockt war sie denn eigentlich über das neue Stoppschild aus Rom?
Also geschockt war ich eigentlich nicht. Es war im Grunde erwartbar. Das ist ja eine Eskalation, die über Monate sich jetzt schon vorbereitet hat im Grunde. Und in diesem Papier steht nicht viel anderes als das, was beim Ad Limina-Besuch in Rom schon thematisiert worden ist und was auch in dem Schreiben des Staatssekretariates vom Juli letzten Jahres stand. Die Autorität, mit der diese Schreiben unterzeichnet sind, die wächst immer weiter an. Es war natürlich ärgerlich, aber es war keine völlige Überraschung. Und auch der Schock hält sich ehrlich gesagt in Grenzen.
Kann man denn sagen, jetzt nachdem auch diese drei Bischöfe das haben approbieren lassen vom Papst in forma specifica. Das ist im Grunde dann doch, dass sich der Papst auch diese Ablehnung des Synodalen Rates selbst zu eigen gemacht hat. Die höchste Autorität, dagegen kann man nicht mehr opponieren, remonstrieren. Ist der Synodale Rat, so wie es der Synodale Weg geplant hat, damit jetzt passé?
Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig zu schauen, also zwei Dinge sich anzuschauen und zu differenzieren. Zum einen muss man schauen, was steht tatsächlich in dem Schreiben. Und die zweite Frage ist, welche politische Kraft hat dieses Schreiben? In dem Schreiben wird die Kodifizierung neuer Rechtsinstitute untersagt oder für nicht möglich erklärt, die Autorität der Bischöfe untergraben würden. Aber genau das ist der Synodale Rat, wie er geplant ist, nicht. Das ist gleichzeitig Stärke und Schwäche des Synodalen Rates. Stärke, also politische Stärke, weil keine einzige kirchenrechtliche Bestimmung außer Kraft gesetzt wird. Insofern gibt es da im Grunde gar nichts zu verbieten und das Verbot zielt auf ein Phantom. Es ist zugleich aber die Schwäche, weil die Bindekraft der dort gefassten Beschlüsse ausschließlich eine moralische Bindekraft ist. Also wir haben auch beim Synodalen Weg so einen Passus in der Satzung, der sagt, dass die Vollmacht des Bischofs, des einzelnen Bischofs nicht außer Kraft gesetzt wird, dass alle Beschlüsse durch die Bischöfe noch einmal rechtskräftig gemacht werden sollen. Also formalrechtlich ist sowohl der Synodale Weg als auch der geplante Synodale Rat schwach. Aber sie setzen auf einen Kulturwandel, auf die moralische Bindekraft. Und das ist das, was, glaube ich, in Rom am meisten gefürchtet wird, dass ein Paradigmenwechsel in Kraft tritt oder immer stärker wird, der eben die engen formalen Grenzen von innen heraus relativiert. Und damit sind wir im Grunde bei der politischen Wirkung dieses Schreibens. Das ist dann, also eine Autorität ist ja immer genau so stark, wie sie auch akzeptiert wird. Auf einer formalrechtlichen Ebene haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, also gegen eine päpstliche Weisung kann man nicht remonstrieren, da gibt es kein Gremium, wo man im Grunde Klage erheben kann oder Beschwerde führen kann. Aber wir sehen ja jetzt an den Reaktionen auf dieses Schreiben, dass die tatsächliche Autorität nicht mehr so ist, wie sie beansprucht wird, dass dieser Machtanspruch, der erhoben wird, dass dem entgegnet wird. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir mit den synodalen Beratungen weitermachen, dass wir im Rahmen des Kirchenrechts weiter an einem Kulturwandel arbeiten werden.
Also die bemerkenswerte Reaktion des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Bischof Betzing aus Limburg, war ja im Grunde, dass man sagt, nein, wir machen so weiter. Ihr habt gar nicht richtig verstanden, was wir eigentlich wollen. Aber ist so eine Konfrontation im Grunde sachdienlich oder kann das mit Rom irgendwo hinführen?
Es ist gerade die Situation. Wir sind mitten in einer Transformation von Kirche und es gibt Kräfte in der Kirche. Das sind eben also einige in Deutschland, aber vor allem an der römischen Spitze, die um jeden Preis ein strikt hierarchisches, ein absolutistisches Machtsystem behalten wollen und dafür kämpfen und aber auch nur auf dieser Spur agieren, also nur über, ja, jemand hat das mal Bastardpolitik genannt oder nur über autoritäres Gehabe. Also aus sich heraus bietet das katholische Kirchenrecht keine Möglichkeit von Reformen, die von unten in Anführungszeichen in Gang gesetzt werden. Da gibt es ausschließlich die Möglichkeit, top-down irgendwelche Veränderungen in Gang zu setzen. Aber das ist die formalrechtliche Ebene. Ich glaube, die Wirklichkeit ist viel weiter. Da sind wir längst in einem Paradigmenwechsel, der eben solche Autoritätsverhältnisse nicht mehr akzeptiert und nicht mehr praktiziert.
Müsste mehr gesprochen werden. Wie geht man jetzt kirchenpolitisch mit dieser Situation um? Denn es hat ja keinen Sinn, dass die Deutschen da jetzt an die Wand genagelt werden aus der Sicht Roms.
Ja, was heißt, müsste mehr gesprochen werden? Also wir tun ja also seit 3 Jahren nichts anderes, als zu sprechen.
Aber nicht mit Rom.
Ja, die Gesprächsbereitschaft, also die Verweigerung der Gesprächsbereitschaft liegt aber in Rom und ich glaube wirklich nicht in Deutschland. Also es sind noch und noch Tagungen organisiert. Es sind, man wartet bis heute auf eine Einladung des Synodalpräsidiums, also auch der sogenannten Laien in diesem Präsidium. Also es ist die Blockadehaltung, die ich sehe, die geht ganz eindeutig von Rom aus und das ist eine Blockade, was das Gespräch angeht, aber es ist vor allem eine Blockade, was die Inhalte des Gespräches angeht. Dieses Schreiben hat jetzt ja als gewichtigste lehrmäßige Sorge die Stellung des Bischofs, also die Machtfrage, benannt und kümmert sich überhaupt nicht um die Themen, die wir beim Synodalen Weg in Deutschland beraten und über die Konflikte und über die Probleme, die dahinter stehen. Also da wird im Grunde gesagt, das Allerwichtigste ist der Erhalt eines Machtsystems, nicht die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter, nicht die Frage der Tabuisierung und Diskriminierung von Sexualität und Homosexualität, nicht Klerikalismus und schon gar nicht Missbrauch als systemisches Problem. Und da erwarte ich auch wirklich eine Gesprächsbereitschaft. Wir können nicht nur um Machtfragen ringen. Das ist der Situation absolut nicht mehr adäquat.
Kann man dem Vatikan irgendwie entgegenkommen? Also sehen Sie Gesten oder auch Schritte des Entgegenkommens, die sozusagen vermittelnd wären? Oder bleibt den Bischöfen dann am Ende tatsächlich nichts anderes übrig, als sich zu beugen und damit aber den synodalen Prozess oder synodalen Weg im Grunde aufzugeben?
Also diese Option sehe ich nicht, dass die in irgendeiner Form gangbar wäre. Schritte dem Vatikan entgegenzukommen, also mich ist wirklich etwas zögerlich. Also ich glaube, die Haltung, die zum Beispiel Bischof Betzing an den Tag legt, die finde ich sehr respektabel. Also dass er sehr klar sagt, ich bin bereit, über alles zu reden. Und ich erkläre mich, aber ich erwarte auch, dass die eigene Positionierung wahrgenommen und gehört wird. Also dass eine Gesprächsbereitschaft wirklich auf beiden Seiten signalisiert wird. Und er hat ja sehr klar auch gesagt, die Sorge Roms, dass die Stellung des Bischofs geschwächt werde, teile er überhaupt nicht. Im Gegenteil, er erlebe durch die Erfahrungen jetzt von 3 Jahren synodaler Weg, dass er in seinem Amt sogar gestärkt wird, weil seine Entscheidungen eben nicht mehr allein in der Luft hängen, nicht mehr allein seiner Willkür überlassen sind, sondern den Rückhalt einer breiten Beratung und Expertise auch haben.
Nur an Machterhalt interessiert, das war das Gespräch mit der Erfurter Dogmatikerin Julia Knob.
HR Info. Himmel und Erde.
Wer die Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. So hat es einmal ein Philosoph ausgedrückt. Ein Satz, der gerade in dieser Woche bedeutsam ist. Am Internationalen Holocaust-Gedenktag haben Menschen in aller Welt an die Gräueltaten der Nazis erinnert. Und das Erinnern ist deshalb nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch wichtig für die Gestaltung der Zukunft. Ein Thema, über das nachzudenken sich lohnt, heute auch in diesem kleinen Sonntagsschwerpunkt in Himmel und Erde, rund um die Kraft der Erinnerung. Und dazu gibt es zunächst von einem neuen Projekt zu berichten, das neue Einblicke gibt in die Leiden von Menschen in der Nazi-Zeit. Vor genau 3 Jahren erhielten nämlich Forschende zum ersten Mal Einblick in die Akten und Quellen aus der Zeit des Pontifikates von Papst Pius XII., also jener Papst, dem der Schriftsteller Rolf Hochhuth in seinem Theaterstück Der Stellvertreter vorwirft, sich nicht der Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten entgegengestemmt zu haben. Zu den Historikern, die tief ins vatikanische Geheimarchiv gestiegen sind, gehört Hubert Wolf. Er wollte eigentlich eine große Biografie über Papst Pius XII. Schreiben, doch dann stieß er auf bislang unbekannte Bittbriefe von jüdischen Menschen an den Papst, die nun in einem großen Rahmen erforscht und zugänglich gemacht werden sollen. Michael Hollenbach berichtet.
Rund 10.000 dieser Bittbriefe haben Hubert Wolf und sein Team in den Archiven entdeckt. In vielen findet sich der Hilferuf:
Heiliger Vater, retten Sie uns.
Schon bald nachdem er auf die Briefe stieß, war für den renommierten Historiker klar:
Also, Biografie eines Papstes schreiben ist ja schön. Aber die Lebensgeschichten von 10.000 Menschen, deren Andenken die Nazis vernichten wollten, wieder zum Leben zu bringen, sozusagen ihre eigene Stimme hörbar zu machen. Man sagt, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen theologisch fromm. Vielleicht hat uns der liebe Gott genau diese Aufgabe hingelegt.
Nun sollen alle 10.000 Bittschriften erfasst und editiert werden. Mit den entsprechenden Kurzbiografien der Bittsteller sollen sie in einer Datenbank zur Verfügung gestellt werden. Ein Mammutprojekt. In den Schreiben geht es immer wieder um ganz konkrete Bitten. In den meisten Fällen geht es um die nackte Angst vor der Deportation in ein Konzentrationslager.
Wenn wir hier nicht rauskommen, also auswandern können, zum Beispiel nach Argentinien oder USA, dann bringen die uns um.
In einem Brief vom 13. Mai 1940 bittet Hilde Kreuzberger um Hilfe für ihren Vater in Breslau.
Große Sorge gibt mir den Mut, Eure Heiligkeit um Hilfe anzuflehen, obwohl ich deutsche Jüdin bin. Ich suche Hilfe für meinen Vater, der Jude ist und in Deutschland lebt. Ich bin verzweifelt. Ich habe alles versucht und nichts erreicht. Von Rom aus, wo ich lebe, kann ich ihm nicht mehr helfen. Ich bitte Eure Heiligkeit, mir gütigst einen rettenden Weg für meinen Vater zu weisen.
Aus den Unterlagen im Archiv geht hervor, dass der Vatikan sich vergeblich um eine Ausreise bemüht hat. Die Randnotizen und Memos zu den Bittschreiben zeigen,
dass in einer überwiegenden Zahl der Fälle der Heilige Stuhl wirklich versucht zu helfen. Wir haben ganz wenige, wo direkt draufsteht, inutile, nutzlos oder niente da fare, nichts zu machen.
Hubert Wolf geht davon aus, dass Papst Pius XII. Rund 15% der Bittschreiben zur Kenntnis genommen hat. Sie wurden in den Audienzen mit den Mitarbeitern besprochen.
Das hat zur Folge, dass wir sagen können, der war von 39 ab. Über die Verfolgungen der Nazis und der anderen faschistischen Systeme gegenüber Juden bestens informiert, nicht nur auf der politischen Ebene, in diplomatischer Post, sondern durch diese Einzelschicksale.
Und dennoch schwieg der Papst. Er wagte es nicht, sich öffentlich mit den Nationalsozialisten anzulegen. Stattdessen versuchte er, individuelle Hilfe zu leisten. Man kann davon ausgehen, dass er tausenden jüdischen Menschen auf diesem Weg das Leben rettete. Die Ermordung von rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden konnte er nicht verhindern.
Jüdische Bittbriefe an den Papst. Ein spektakulärer Fund in den Vatikanarchiven wird jetzt erschlossen. Am Internationalen Holocaust-Gedenktag haben Menschen in aller Welt an die Gräueltaten der Nazis erinnert. Hashtag WeRemember heißt zum Beispiel eine Kampagne des World Jewish Congress, die vom Zentralrat der Juden mit einigen Zeitzeugengesprächen in dieser Woche unterstützt wurde. Aus der Erinnerung leben, das ist ja auch ein Kernelement des jüdischen Glaubens. Das zentrale jüdische Glaubensbekenntnis ist letztlich ein Aufruf, sich zu erinnern an die Befreiungstat des Gottes Israels. Die Erinnerung wachzuhalten, das ist natürlich auch die Verpflichtung nach dem Schrecken des Holocaust, und zwar nicht nur für Juden, sondern für alle Menschen weltweit. Abraham Lehrer ist Vizepräsident im Zentralrat der Juden, der sich auch beteiligt an dieser Kampagne Hashtag WeRemember. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat mit ihm gesprochen und hat ihn gefragt. Er hat ja in dieser Woche selbst Zeitzeugengespräche in Berlin erlebt. Welcher Eindruck ist ihm aus diesen Gesprächen besonders wichtig und eindrücklich in Erinnerung geblieben?
Also es ist mir wieder sehr beeindruckend klar geworden, welche Kraft in den Berichten der überlebenden Menschen, der Überlebenden der Konzentrationslager liegt. Mit welchem wirklich Power sie die Dinge, die damals geschehen sind, wie es so langsam ab 1933 sich aufgebaut hat, natürlich dann auch bis hin zu den schlimmen Zeiten, als sie im Konzentrationslager waren oder in sonstigen Ghettos untergebracht waren, wie sie das erlebt haben, was es für sie bedeutet hat, welche Wirkung es auf sie gehabt hat. Und wenn man das von jemand hört, von dem man weiß, dass er es wirklich miterlebt hat. Das ist sowas von beeindruckend, das ist sowas von prägend, von dem glaube ich, also da kann sich kaum jemand wirklich dem entziehen und sagen, also das lässt mich vollkommen kalt.
Hashtag WeRemember, das ist der Name dieser Kampagne, die die Notwendigkeit auch der Erinnerung in den Mittelpunkt drückt. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck, Herr Lehrer? Verblasst die Erinnerung? Sind wir vielleicht in der Gefahr, gerade die Lehren aus der Vergangenheit wieder zu vergessen?
Naja, dieser Eindruck oder diese Tendenz ist festzustellen. Wenn Sie die letzte Untersuchung von Bertelsmann da sich anschauen, 49% unserer Gesellschaft oder der Deutschen sagen, also man müsste ja jetzt langsam mal einen Schlussstrich unter die ganze Nazi-Zeit ziehen und es wäre Zeit, also damit abzuschließen. Da muss ich sagen, also diese Menschen haben noch nicht wirklich verstanden, welche Bedeutung es für die jüdische Gemeinschaft, für die einzelne Familie, für einzelne Menschen ist, dass, wenn ich mich selber als Beispiel nehmen darf, ich habe meine Großeltern nie kennenlernen dürfen. Mhm. Die sind im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden. Da ist etwas verloren gegangen, da fehlt etwas. Und deswegen zu sagen, also das muss jetzt abgeschlossen werden. Also es tut mir leid, das kann ich nicht.
Mhm. Die Zahl der Zeitzeugen, die wird ja immer kleiner. Margot Friedländer ist Anfang der Woche nochmal ausgezeichnet worden, 101-jährig. Das heißt, die Erinnerung, die braucht ja absehbar auch nochmal andere Quellen. Welche könnten das sein?
Wir haben natürlich verschiedene Ideen. Wir haben also ein Projekt wie We Remember. Wir haben Zeitzeugenunternehmungen, wo also junge Menschen sich mit Zeitzeugen zusammengesetzt haben, deren Schilderungen übernommen haben und sie, ja, wie soll ich sagen, als Multiplikatoren in Schulklassen, in Universitäten bringen und versuchen, durch die Erzählungen von dem, was sie von den Überlebenden aufgenommen haben, weiter junge Menschen davon zu überzeugen, dass man das nicht vergessen darf.
Abraham Lehrer antwortete auf Fragen von Lothar Bauerox. Er ist Vizepräsident im Zentralrat der Juden.
HR Info. Himmel und Erde.
Der kleine Sonntagsschwerpunkt hier in HR Info Himmel und Erde über die Kraft der Erinnerung. Und wie es so schön heißt und wie wir gelegentlich sagen, wenn wir in alten Erinnerungen schwelgen, dann fragen wir, weißt du noch damals? Und wenn man das tut, wenn man das auch mit anderen tut, dann merkt man, wie sehr gemeinsame Erinnerungen eigentlich zusammenschweißen. Manchmal hört man dann aber vom Gegenüber auch, nein, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Offenbar ist es sehr unterschiedlich, wie wir uns erinnern und auch woran. Dazu gehen die Fragen jetzt an einen Mann, der an der TU Braunschweig viel dazu geforscht hat. Professor Martin Korte ist Neurobiologe. Und ich habe ihn gefragt, der erste Kuss, die erste Liebe, unter welchen Umständen wird eigentlich ein Geschehnis zu einer ganz großen Erinnerung?
Vor allen Dingen dann, wenn wir Ereignisse das erste Mal erleben, wenn sie gefühlsgeladen sind, wenn wir etwas mit diesen Ereignissen assoziieren können und wenn das Gedächtnis glaubt, dass sie zukünftig bedeutsam sein werden. Darüber hinaus kommt noch hinzu, dass wir auch Ereignisse besser erinnern, an die wir häufig gedacht haben oder die wir häufig erzählt haben, weil diese Ereignisse, wenn wir sie abrufen, immer wieder neu abgespeichert werden. Allerdings, und dadurch kommen manchmal auch Veränderungen in Erinnerungen zustande, werden sie auch dann wieder neu abgespeichert und manchmal eben auch verändert, sodass eben auch die gemeinschaftliche Erinnerungen im Nachgang unterschiedlich erinnert werden können.
Herr Professor Korte, was macht denn eigentlich mehr Erinnerungen, positive oder negative Emotionen?
Also beides ist tatsächlich der Erinnerungsbildung förderlich, ist natürlich klar. Ich sag mal, unsere Vorfahren, die eine tolle Wasserquelle gefunden haben, sollen das genauso positiv erinnern, wie die negative Erinnerung auf dem Weg dahin, den Säbelzahntiger gesehen zu haben. Aber es ist so, dass wir positive Erinnerungen besser und länger erinnern als negative. Es gibt sogar noch einen weiteren Aspekt, dass wenn wir uns an Dinge erinnern, also zum Beispiel an den letzten Urlaub, wir die Tendenz haben, uns mehr positive Dinge zu merken als die negativen. Deswegen empfehle ich den Leuten immer, doch ihr Geld in den Urlaub zu investieren und nicht in ein Auto, denn der Urlaub wird im Nachgang immer besser, während das Auto mit jedem Tag eben älter wird.
Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, dass wir in unseren Erinnerungen, zum Beispiel vor Gericht, eigentlich sehr oft sehr unzuverlässig sind? Konstruieren wir generell unsere Erinnerungen?
Zum einen, weil sie ständig erneuert werden. Das heißt, wenn wir sie abrufen, werden sie auch mit unseren aktuellen Meinungen wieder abgespeichert, sodass wir eher manchmal zu Fehlern neigen, und wir speichern auch eine Erinnerung nicht wie einen Film ab, wie eine DVD oder wie ein Videoclip, sondern wir erinnern immer Eckpunkte, und ganz viel füllt dann das Gedächtnis anhand von Annahmen auf, zum Beispiel wo wir etwas gehört haben oder wo wir etwas gesehen haben. Das ist ein relativ schlechtes Quellengedächtnis. Das hatte man zum Beispiel in den USA untersucht, wo alle Amerikaner der Meinung waren, sie haben bestimmte Ereignisse nur im Fernsehen gesehen. Und das stimmt aber für 2/3 der Leute im Nachgang gar nicht. Und das gilt eben auch für uns. Hat aber den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir, ich sag mal, nur Bruchstücke von Erinnerungen erinnern, also statt den gesamten Dinosaurier eigentlich nur einen Teil des Skelettes, können wir anhand dessen, was wir da an Bruchstücken Bruchstücken abgespeichert haben, ganze Ereignisse rekonstruieren, ohne dass sie viel Speicherplatz im Gehirn festlegen. Und die genaue Erinnerung spielt auch beim unserem Gedächtnis gar nicht so die Rolle, denn wir haben ein Gedächtnis, um die Zukunft zu planen. Das heißt, das Gedächtnis muss hinlänglich gut sein, um zukünftige Handlungen instruieren und planen zu können. Das führt dann aber eben im Details, und bei Gerichtsverhandlungen geht es eben manchmal um Details, vor allen Dingen um Details, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir auf die achten müssen, kann das dann eben zu Schwierigkeiten führen.
Martin Korte, Professor für zelluläre Neurobiologie an der Technischen Universität Braunschweig im Gespräch. Sein Buch zum Thema heißt Wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.